so machen, dass es positiv für die Leute, für die Planet ist.
Ja, und also ich stelle mir vor, das ist auch so als Projekt wahrscheinlich so keine leichte Aufgabe war. Oder wie viel Zeit habt ihr da reingesteckt?
Wir haben unser Projekt dann zu Investoren gepitcht.
Das ist super spannend. Ihr seid auch sogar unter die Finalisten gekommen, richtig? Ja. Und mich interessiert natürlich, warum studierst du das? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge After Hours, dem Podcast der Hochschule Offenburg. Falls ihr das erste Mal einschaltet, ich bin Astrid, studiere selbst an der Hochschule Virtuelle Welten und freue mich, unseren heutigen Gast der Projektfolge vorstellen zu dürfen, und zwar Elodie. Hi.
Hallo.
Du studierst ja im trinationalen Master Sustainable Business Development bei uns an der Hochschule. Und ich finde es super spannend, weil ich habe zum ersten Mal von dem Master gehört tatsächlich. Auch dass der trinational ist, also mit Schweiz, Frankreich und Deutschland. Ne? Der Master vereint ja drei Bereiche, also Nachhaltigkeit, Unternehmensführung und Digitalisierung. Und es geht darum, ich habe es nachgelesen, dass es darum geht, halt nachhaltiger und umweltpositiver Geschäftsmodelle für Unternehmen zu entwickeln. Und mich interessiert natürlich, warum studierst du das?
Ja, also vielleicht ein bisschen zu mir. Ich habe vorher ganz normale BWL studiert. Das war auch trinational, aber zur BWL. Und am Ende von dem Bachelor habe ich mich gedacht, ja, es fehlt mir etwas. Es ist nicht genau, was ich im Kopf habe für die Zukunft. Ich habe Impact zum Beispiel vermisst. Und das ist genau, was ich in diesem Master gesucht habe. Also, dass wir Fächer habe, wo wir wissen, wie können wir eigentlich Nachhaltigkeit im Business machen. Und also zwar, wenn es Entrepreneurship zum Beispiel ist, also direkt im Unternehmen, und auch wenn es Entrepreneurship ist, also wenn wir irgendwelche Ideen haben und wir das entwickeln möchten. Und ja, genau, wie kann ich es so machen, dass es positiv für die Leute, für die Planet ist und nicht nur für Geld eigentlich.
Super spannend. Das bedeutet eigentlich, dass man so eine soziale Ader haben muss, oder? Mhm. Ja, man muss sich schon ziemlich verantwortungsbewusst fühlen. Ja. Ich finde es mega spannend. Ich würde gleich später nochmal gerne mit dir drüber reden, aber eigentlich ist es ja eine Projektfolge, deswegen wollte ich dich fragen, hast du uns vielleicht drei Emojis mitgebracht, dein Projekt beschreiben?
Ich habe die Erde, ein Herz und ein Erdbeer.
Das klingt super spannend. Wie immer, ihr könnt gerne mitraten und so ein bisschen jetzt auf das Gespräch hören und euch überlegen, was die Emojis dann zu bedeuten haben, und dann am Ende lösen wir natürlich auf. Genau. Okay, magst du in zwei kurzen Sätzen beschreiben, was das Projekt ist, was du uns heute mitgebracht hast?
Ja, es geht eigentlich um Lebensmittelverschwendung zu limitieren, reduzieren bzw. eliminieren. Und unsere Idee war, wir haben alle zu Hause Probleme mit was im Kühlschrank ist. Das heißt, es gibt immer Gemüse zum Beispiel, die zu alt werden, oder irgendwas, was man nicht mehr essen kann, oder man weiß nicht, ob man das noch essen sollte.
Ja.
Und die Idee war, dass mit einer App können wir vielleicht diese Probleme lösen. Und wir haben auch bemerkt, dass viele Leute nicht wirklich wissen, was sie essen sollten. Sie haben wenige Ideen. Es ist immer die gleiche Lebensmittel, die zurückkommen. Und sie haben auch wenig Zeit, um zu kochen und so. Also es gab auch einen Aspekt um Gesundheit und also Gesundheit von Menschen, aber auch von der Erde.
Ja.
Und das haben wir versucht zu kombinieren in unserem Projekt.
Das ist super spannend. Vor allen Dingen, ich weiß nicht so, ich kenne es auch, ich finde es super schwierig, also was heißt super schwierig, ich achte natürlich schon darauf, dass ich keine Lebensmittel verschwende, aber man merkt schon, dass es dann mal passiert, also dass man irgendwie einen Brokkoli gekauft hat und dann war irgendwie der Alltag so stressig, dass man halt irgendwie dann so dachte, okay, ich schieb's nochmal auf, der muss jetzt nicht unbedingt heute gemacht werden, ich habe noch eine Abgabe oder so und dann guckt man irgendwie 3 Tage später in den Kühlschrank und denkt, oh nein, er hat angefangen zu schimmeln, hätte ich ihn nur früher gemacht. Ja. Ja, total.
Ja, es ist auch das Problem, auch dass, also es gibt diese Zeit, wo es normalerweise gut ist und dann vielleicht gibt es eine Verpackung um das Produkt. Und Brokkoli zum Beispiel ist ein gutes Beispiel dafür, weil wenn es Plastik um das Produkt gibt, dann geht es wirklich schnell gelb. Und das ist, man will das nicht mehr essen. Und das ist normal. Aber wenn man das direkt im Kühlschrank und ohne Plastik behaltet, dann kann man das auch ein bisschen mehr
lagern.
Lagern.
Ja, das stimmt. Ja. Ein guter Tipp, weil ich bin auch so jemand, der das Plastik öfters mal dran lässt, auch wenn ich weiß, dass es hilft, wenn man es abmacht. Aber ja, total. Und du sagst, die App hilft dabei. Wie kann man sich das ungefähr vorstellen?
Also es gibt so eine Landingpage, wo du sehen kannst, was die vielleicht Top 5 Lebensmittel, die du zu Hause hast, die du benutzen musst, vor dass sie nicht mehr gut sind. Das vielleicht in 2-3 Tagen die Idee war, dass man das selbst auch sagen kann, also wie lange diese Zeitspannung sein muss. Und dann kriegst du auch Rezepte und die sind personalisierte Rezepte. Mhm. Das heißt, du kannst sagen, ich bin vegan, ich habe Allergien, ich mag das nicht.
Was auch immer. Ja.
Und dann die App sucht Rezepte für dich. Du kannst auch sagen, wie viel Zeit du hast für jede Mahlzeit, die du vorbereiten möchtest. Und dann gibt es auch einen ganzen Teil über so CO2-Fußabdruck von deinen Gewohnheiten mit Lebensmittel.
Krass. Sehr umfangreich auch. Ja. Also ich stelle mir vor, das ist auch so als Projekt wahrscheinlich so keine leichte Aufgabe war. Oder wie viel Zeit habt ihr da reingesteckt?
Das war für ein ganzes Jahr.
Boah, also ein Jahr, voll Silvester.
Zwei Semester, genau. Ja. Und am ersten Semester hatten wir einen Tag pro Woche. Mhm. So, das ist schon viel, also zwischen 6 und 8 Stunden.
Ja.
Um das zu entwickeln. Und dann zweites Semester, das war mehr selbst organisiert.
Mhm.
Aber das war auch, also wir hatten alle Elemente schon vorbereitet und dann das zweite Semester war wirklich wie können wir das kombinieren, damit wir am Ende diese App, also zumindest das Prototyp liefern können.
Ja, krass. Wie viel wart ihr im Team? Also da hat sich das wenigstens ein bisschen aufgeteilt?
Du 6.
Mhm.
Ja,
okay.
Und das war eine gute Einzahl von Beuteln, fand ich, weil das war viele, viele Arbeit, ja.
Ja, und es war auch eine gute Gruppenarbeit, also jeder hat irgendwie seinen Teil gemacht
ist
auch also nicht immer selbstverständlich.
Zumindest wenn es um das Prototyp geht, weil das war auch was am spannendsten war.
Ja.
Und dann, da es trotzdem eine akademische Arbeit war, gab es auch Berichte und so weiter und das war vielleicht ein bisschen schwieriger, die Motivation zu behalten, weil das ist vielleicht das, was am spannendsten ist. Aber das war für uns auch sehr hilfreich, weil wir haben unser Projekt dann zu Investoren gepitcht und alle diese Informationen, die wir schriftlich abgegeben hatten, die waren super, super wichtig für das Pitch.
Ja, glaube ich sofort. Ich habe nachgelesen, um mich auch so ein bisschen auf das Gespräch vorzubereiten. Ihr habt das Projekt ja ausgestellt und zwar bei der Swiss Sustainable Challenge.
Ja.
Ja. Sind das auch die Investoren oder der Pitch, von denen du geredet hast, oder war es nochmal was anderes?
Ja, also das ist diese Challenge, das wurde von der FHNW, also das ist eine von der Partnerhochschulen für unser Master. Und das ist von der FHNW organisiert.
Mhm.
Und es gibt jedes Jahr so Preisgeld, die abgegeben werden, damit die, also das ist nicht nur für Studierenden, aber damit die Teilnehmer ihre Projekte weiterentwickeln können und ja, einfach damit du das genug Geld hast, ja. Um das,
ja, das muss auch finanziert werden, ja.
Entwickeln, ja, genau.
Ja, nicht schlecht. Genau, das ist super spannend. Ihr seid auch sogar unter die Finalisten gekommen,
ja.
Richtig?
Ja. Ja, ja.
Oha.
Ja.
Oha, ja.
Also für uns sehr, sehr positiv, weil das war wirklich nur am Anfang ein Studierendenprojekt.
Ja.
Und man denkt nie, dass es wirklich etwas geben wird am Ende.
Mhm.
Und für uns hat es geklappt oder fast geklappt, weil also wir haben die App ist nicht verfügbar zurzeit,
mhm.
weil wir jetzt wenig Zeit haben, um das weiterzumachen.
Ja.
Aber das ist immer im Hinterkopf.
Ja, verstehe ich. Ja, super spannend. Das heißt, ihr wollt auch weitermachen. Also ihr habt den Prototypen quasi gemacht und ihr wollt es aber wirklich als Produkt und das Produkt dann auch veröffentlichen.
Das
ist
die Idee. Aber wir müssen noch schauen, wie viel Zeit wir nachher haben,
mhm.
und was alle machen nach dem Masterstudium.
Ja. Wobei ja auch auf der Webseite vom Masterstudiengang steht, dass sie ja auch mit Gründungen unterstützen wollen. Also dass es ja eigentlich auch darum geht. Also vielleicht wäre es ja auch eine Möglichkeit für euch, dass ihr einfach sagt, dann gründen wir nach dem Master.
Es gibt bei der FNW und auch bei der EM Straßburg so Inkubatoren, wo du einfach kannst mit deinem Projekt und dann kriegst du Coaching, personalisierte Materialien, um weiterzumachen und auch einfach Zugang zu einem Netzwerk. Das ist oft sehr wichtig, auch für Startups. Und diese Art von Projekt, weil irgendwann braucht man auch Geld.
Total, wir haben das an der Hochschule Offenburg auch. Das,
okay.
Ja, genau. Da war ich tatsächlich auch schon mal. Das Gründerlab heißt es, glaube ich.
Mhm.
Genau, ja. Ja, super hilfreich, das stimmt auf jeden Fall. Also man unterschätzt auch, wie viel man eigentlich braucht. Also ich war ziemlich überrascht. Ich war da mit zwei Kumpeln von mir und wir wollten uns halt darüber informieren, wie das ist, wenn wir quasi zusammen so eine Art Agentur gründen wollen, um, wie soll ich sagen, so visuelle Inhalte zu schaffen. Also es ist jetzt nicht nur ein Videogame, kann auch irgendwie eine Ausstellung sein für eine Messe oder sowas. Aber halt irgendwie so alles unter dem Thema Wissenschaft oder auch Vermittlung von Lehre. Und wir waren so ein bisschen geschockt. Geschockt ist irgendwie so negativ konnotiert. Das war eher so, wir waren überrascht, sehr überrascht, dass man zum Beispiel auch sowas, worüber man sich alles Gedanken machen muss. Also es ist ja so, als würde man einen Ehevertrag schließen mit den Leuten, die da irgendwie sitzen. Es ist irgendwie relativ extrem, in Anführungszeichen, weil die wenigsten in unserem Alter denken wahrscheinlich jetzt ans Heiraten. Aber wenn du gründen willst, dann kommt es auf dich zu, so ein bisschen, ja.
Ja.
Ja. Schon lustig, ne? Genau. Und ich habe so ein bisschen mitgebracht, was auf der Webseite stand von der Challenge über eure App. Ich glaube, ich kann es jetzt irgendwie nochmal vorlesen vielleicht, dann kriegt man vielleicht nochmal so einen Eindruck von Sachen, die wir jetzt noch nicht genannt haben. Was ich nämlich auch spannend fand, war, ihr habt ja auch nachrecherchiert, so ein bisschen den Markt und die Zielgruppe und warum das sinnvoll ist. Ja.
Und das war auch sehr, sehr wichtig. Also das ist die Arbeit, die wir das ganze erste Semester gemacht haben. Also Marktforschung, was ist die State of the Art, wenn es um Forschung, also reine Forschung über das Topic, über das Thema geht.
Ja.
Also es gibt diese ganze Vorbereitung, Arbeit und das ist wirklich massiv.
Ja, das hat man auch gespürt.
Mhm.
So, ja, genau. Und zwar nennt sich eure App ja Food Buddy. Ich finde, das ist total sympathisch. Food Buddy ist ein Haushaltsassistent, der dein Leben rund ums Essen erleichtert. Food Buddy stellt die Haushaltsküche auf den Kopf, indem wir Schritt für Schritt den Umgang mit Lebensmitteln neu denken. Als Studierende und Berufseinsteigende wissen wir, wie schnell es geht. Spontan essen gehen, falsche Mengen einkaufen oder den Überblick im Kühlschrank verlieren und schon landen gute Lebensmittel im Müll. Wir selbst haben in unseren WGs, Studiküchen und Pendlerwohnungen bestimmt schon hunderte Euro an Lebensmittel wegschmeißen müssen, weil wir es nicht besser organisiert bekommen haben. In der Schweiz fallen jährlich 1000, genau, okay, so viel ist es doch nicht, 190 Kilo pro Person.
Schon viel.
Ist schon echt viel, wenn man sich das vorstellt. 190 Kilo pro Person Food Waste an, davon fast 40% in privaten Haushalten. Das ist ökologisch fatal und viele von uns auch auch finanziell spürbar. Ja. Das ist, ja. Ich glaube, die größte Menge Essen, die ich jemals am Stück weggeschmissen habe, war, als ich im Sommer zurückkam aus der Sommerpause. Also ich war im Sommer halt in meiner Heimat und bin dann quasi zurückgekommen. Und wir hatten Lebensmittelmotten. Und weil ich ja nicht da war, habe ich nicht gesehen, dass sie da waren. Und dann haben die sich halt komplett überall breit gemacht. Und wir haben so einen Vorratsschrank im Flur, und weil wir halt keinen anderen Platz dafür haben. Und es hat mir so weh getan, so viel Essen wegschmeißen zu müssen. Auch so teure Sachen, Nüsse und so weiter, kosten extrem viel. Aber das ist genau das, wo die sich dann einnisten und so. Ja. Und es war wirklich, der ganze Schrank war voll weißer Spinnenweben. Nur dass es halt keine Spinnenweben war, sondern diese Nistseile, die die da so umwoben haben. Ja.
Ja, das ist mir auch schon passiert bei meiner WG. Mhm. Und also es gibt nicht viel, dass du dagegen machen kannst, wenn sie schon da sind.
Ja.
Und ja, das ist immer das tut ein bisschen weh, weil das sind Lebensmittel, die normalerweise wirklich gut sind.
Und ja, total.
Du denkst, ja, das ist trockenes Essen, also ich kann das lang behalten und so, und wenn das passiert, bist du so, oh shit.
Ja, vor allen Dingen, ich habe mich auch damit auseinandergesetzt, wie kann ich das eigentlich verhindern? Also ich habe danach gegoogelt und so weiter, und es gibt wirklich nicht viel, was man gegen Lebensmittel, also auch vorbeugend gegen Lebensmittel machen kann. Du musst, also Motten, du musst ja wirklich alles luftdicht verpacken.
Ja,
das ist so krass.
Das Einzige, was du machen kannst.
Ja. Das ist so krass, weil es auch teuer ist. Also dann dein ganzes Mehl und deine ganzen, also ich hatte es vorher in Plastikboxen. Das muss man sich mal vorstellen. Und die haben sich durch das Plastik durchgefressen.
Ja.
Du musst wirklich so richtig teure, was man so noch von Oma kennt, diese Glas, ich weiß nicht, so wie so Marmeladengläser, aber eigentlich ist es kein Marmeladengläser, weil die so einen Gummiring haben. Das ist, ja, ich war sehr traurig. Das war wirklich die größte Menge, die ich je weggeworfen habe. Ja. Aber das ist natürlich so ein Sonderfall, und da soll es dann auch eigentlich nicht wirklich drum gehen. Ist es eigentlich so, dass man alles, was man dann einkauft, auch eintragen muss in die App? Also
ja, okay. Das ist immer noch ein kritischer Punkt bei uns, weil was wir uns vorgestellt haben, ist, du gehst einkaufen, du kriegst eine Ticket, mit einer Liste von was du eingekauft hast, oder du kriegst das direkt in der App von Supermarkt, was noch immer.
Ja.
Und unsere Idee am Anfang war, wie können wir diese Data bekommen und das direkt in die App laden? Antwort ist, das ist zurzeit nicht möglich.
Oh,
warum nicht? Es wird vielleicht, aber das ist jetzt keine offene Data.
Mhm.
Und das Problem, also die Name und die Liste, das wäre noch möglich, aber was nicht möglich ist, ist die mindestens haltbar. Das ist sehr schwierig zu bekommen. Vor allem, wenn es um Gemüse gibt, weil es gibt dann keine.
Ja.
Und dann, was wir uns gedacht haben, ist, dass wir diese, also der englische Begriff ist Shelf Life. Ich weiß nicht, was das ist auf Deutsch. Also diese...
Wie lange ein Produkt im Regal steht. Ich kann es jetzt auch nur beschreiben. Ich glaube, so es gibt...
Wirklich ganz theoretisch. Zum Beispiel im Durchschnitt, was ist die Lebensdauer von einer Brokkoli?
Ja.
Ja. Ah. Und es gibt viele Recherche darüber. Und dann haben wir gesagt, okay, dann wir können vielleicht diese Daten benutzen. Einfach das durchschnittlich machen.
Mhm.
Und wir sagen in der App, das ist ein Durchschnitt, das ist so eine Empfehlung.
Ja.
Und dann wie bei, so, weißt du, es gibt diese Etikette auf Produkte, wo du das öffnen musst und dann anschauen, dass es keine Probleme gibt, und du kannst das auch riechen. Und wenn es keine Probleme gibt, dann ist es wahrscheinlich gut zu essen, auch wenn das Datum schon vorbeigegangen ist.
Ja. Es gibt ja diesen uralten Witz, so mindestens haltbar bis und nicht absolut tödlich ab.
Genau, ja. Und das ist ein großer Unterschied, und ich glaube, es gibt viele Leute, die den Unterschied nicht machen oder kennen, und das ist auch problematisch.
Ja, das stimmt schon. Das ist tatsächlich schon so ein Punkt. Das ist ganz spannend. Bei uns in der Familie war es zum Beispiel auch so, ich weiß, in meiner Kindheit wurde schon relativ, also wenn es abgelaufen war, hat man zwar am Joghurt oder so nochmal gerochen, aber ich hatte schon das Gefühl, dass wir im Haushalt relativ streng waren und schon relativ früh Sachen weggeworfen haben. Und dann irgendwann hat so das selber Gärtnern dann angefangen. Und dann hat man irgendwie einen Apfel, den hässlichsten Apfel hat man auch noch gegessen, weil der ist ja im eigenen Garten gewachsen. Und dann habe ich gemerkt, dass sich auch so generell was die Einstellung gegenüber Lebensmitteln verändert hatte. Also auch die, die man dann im Supermarkt gekauft hatte, hat man dann irgendwie weniger kritisch beäugt und war dann so, ja, passt doch.
Ja. Also, aber es ist auch sehr oft so, also zum Beispiel Joghurt.
Ja.
Noch 3 Wochen nachher, das ist okay. Ja. Das ist ganz okay, kein Risiko. Ja. Wenn es gut, wenn es im Kühlschrank war, kein Risiko.
Ja. Es gibt auch total spannend Leute, die ja Joghurt dann selber machen. Also ich kenne jemanden, die kauft so eine ganz bestimmte laktosefreie Joghurtsorte, weil man, wenn man dann so ein bisschen Milch dazu kippt, dass quasi die Kultur, die Bakterienkultur wieder anfängt, einen neuen Joghurt zu produzieren. So ein Infinite-Joghurt-Glitch. Ja. Ja, aber das sind alles so Sachen, die muss man halt wissen und das ist halt, da fehlt dann vielleicht manchmal die Aufklärung, ist klar. Ja. Ah, deswegen finde ich es cool, dass du jetzt da bist. Gab es bei eurem Projekt irgendwie auch besondere Herausforderungen oder so Punkte, wo ihr dachtet, boah, ist das jetzt irgendwie besonders schwierig gerade, so in der Entwicklung?
Ja, also was ich gesagt habe, diese ganze, wie kriegen wir Data in der App, das war wirklich schwierig, weil wir haben auch verglichen, was die anderen Optionen sind, welche, was die anderen Unternehmen machen, welche ähnliche App schon gibt.
Ja.
Und wenn wir das ein bisschen getestet haben, haben wir bemerkt, ja, das ist gar nicht, ich will das nicht jeden Tag nutzen, das ist mühsam.
Ja.
Und die Herausforderung für uns war, wie können wir die Kundenerfahrung so erleichtern, dass sie die App gerne benutzen und das nicht nur so eine Woche machen und dann nie mehr.
Ja.
Und ich glaube, das ist immer noch eine große Teil von großen Teil von der Arbeit, die wir haben, weil das ist immer noch ein Prototyp. Und da die App noch nicht veröffentlicht wurde, ja, gibt es noch wenige Leute, die das getestet haben. Also, aber ich glaube, das ist auch oft das Problem, wenn man eine App entwickelt, dass es diese ganze, also das muss user-friendly sein.
Ja. Ja, und vieles weiß man halt dann wirklich erst, wenn die Leute es ausprobieren. So.
Ja.
Weil man das auch teilweise, dann ist man so in seinem Tunnel und rechnet nicht damit und dann, kenne ich, ja. Genau, also es ist, ja, da gibt es auch zahlreiche Anekdoten zu, mir fällt nur gerade keine einzige ein. Ja. Ja, das stelle ich mir schon schwierig vor, aber da kann ja irgendwie, ich weiß nicht, welche Art und Weise es gibt, das zu unterstützen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass es mühsam ist. Es ist ja wie so ein Tagebuch eigentlich im Prinzip. Ja. Du musst ja penibel alles sozusagen dort eingeben. Ich meine, manche Leute schreiben sich eine Einkaufsliste oder so, also der Schritt könnte ja gespart werden, in Anführungszeichen, was ist da, aber dann irgendwie da auch irgendwie nicht, also ja. Ja, ich sehe, warum das schwierig ist. Ja.
Also es gibt Lösungen mit KI, mit auch, du machst die mühsame Arbeit einmal und dann nicht wieder.
Ja.
Das war auch eine Lösung. Also das heißt, du sagst zu Foodbuddy, was du zu Hause hast und dann jedes Mal, dass du einkaufen gehst, machst du ein Foto von was du angekauft hast und dann dann ladet Foodbuddy das direkt im App herunter, ohne dass du das manuell
machst,
eingeben musst. Ja.
Ja, aber ich, wenn du halt das Foto machen würdest und gleichzeitig einscannen würdest für an die Kasse, dann kann ich mir vorstellen, dass Leute das noch machen. Aber,
also der Kasse wäre wirklich perfekt.
Ja, verstehe schon.
Es wird vielleicht an also vielleicht nicht oft, aber also nicht auf bald. Es wird vielleicht bald möglich sein, aber wir brauchen auch die Regelungen dafür.
Ja, klar, logisch. Okay, jetzt haben wir über die Herausforderungen gesprochen, aber was hat am meisten Spaß gemacht?
Ich würde trotzdem sagen, die Gruppenarbeit. Ich sage trotzdem, weil es gab auch Spannungen, aber das ist normal, wenn das eine Arbeit von einem Jahr ist. Aber einfach, dass wir, weil wir haben wirklich mit einem weißen Blatt angefangen. Mhm. Also ja, wir hatten schon Ideen, aber es war nicht, wir hatten noch nicht diskutiert, noch nichts definiert, und das war wirklich am Anfang vom Studiengang. Also wir haben uns noch nicht gekannt dann. Und ich glaube, das ganze Prozess am Anfang zu sagen, okay, das sind die Felder, die uns interessieren, und was können wir damit machen, und welche Ideen haben wir, und und dann was bedeutet für die Welt, weil das war auch eine ganze Arbeit, die wir hatten. Also wir mussten definieren, welchen Impact unser Projekt hat. Mhm. Und dann gibt es eine ganze Skala von Nachhaltigkeit, wo du sagst, okay, vielleicht bin ich in Suffizienz, oder vielleicht bin ich dann in Flourishing. Das heißt, es ist schon Suffizienz, aber du gibst etwas wieder an der Welt.
Du bist was zurück, okay. Ja,
genau.
Ja.
Ja. Ja. Und dann hilfst du einfach, die Welt besser zu werden. So Rebound-Effekt zu generieren. Ja.
Ja, spannend. Nicht schlecht. Das hört man auch selten, dass die Gruppenarbeit das Beste war. Weil es stimmt schon, ich habe auch an Projekten mitgearbeitet, wo es richtig schön war und Spaß gemacht hat, aber es kommt eigentlich immer irgendwie so intern. Also irgendwann, egal wie sehr man sich mag, irgendwann kommt der Punkt, wo man sich so denkt, boah, reicht jetzt auch. Und wenn es nur das eigentliche Projekt ist und dass es so die Frist näher rückt und man sich so denkt, dieser Stress überträgt sich teilweise auf die Beziehung.
Ja, aber ich glaube, das ist Teil vom Prozess. Also das hatten wir auch, diese Schwankungen. Ja. Das ist ganz normal, und man muss nur durchhalten.
Ja, das stimmt.
Ja. Die Idee ist gut. Und dann es ist unsere Rolle, es ist unsere Rolle, die Spannungen locker zu machen.
Mhm. Ja.
Damit die Arbeit und das Projekt weitermachen können.
Ja, das stimmt. Hattet ihr auch dann irgendwie so Management-Rollen innerhalb der Gruppe, oder war das?
Ja, ich glaube, dass wir das ganz am Anfang definieren haben. Irgendwann hat es sich einfach von sich aus gemacht.
Ja.
Aber das wurde im Prozess am Anfang definiert.
Ja. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, das kann teilweise so nicht helfen. Also wenn man jemanden hat, der alle anderen so ein bisschen in Check hält oder sie so zur Verantwortung zieht und so. Und das heißt ja nicht mal irgendwie, dass er sich dann irgendwie über die anderen erhebt oder so, aber es kann einfach helfen, wenn man weiß, diese ganzen, in Anführungszeichen, lästigen Sachen, wie sich drum kümmern, wann ist das nächste Meeting und so, gerade weil du ja meintest, ihr wart in der zweiten Hälfte dann selber organisiert, ist ja auch Arbeit, die anfällt und die dann gemacht werden muss. Ja. Ja. Mega spannend. Du hast jetzt schon öfters das Thema Nachhaltigkeit angesprochen, und ich finde es super spannend, vor allen Dingen, weil euer Studiengang ja so sehr darauf abzielt, quasi, Business zu machen, aber halt nachhaltig.
Ja.
Und es ist ja häufig, sage ich jetzt mal, nicht gerade im kapitalistischen Sinne, würde ich behaupten. Ja, ja,
das stimmt. Ja. Was ich in diesem Studiengang interessiert finde, ist, ich habe gelernt, im System zu denken und nicht nur so, es gibt Finanz, es gibt Manufacturing, was noch immer, sondern wie Nachhaltigkeit wirklich, cross-functional
ist. Dass es so ineinander fließt, einfach. Ja.
Also das ist, weil es ist heute oft so, dass du im Unternehmen diese CSR-Abteilung hast, die für Nachhaltigkeit verantwortlich ist.
Mhm.
Und dann gehst du in Manufacturing, also Produktion, und sie wissen gar nicht, was die in CSR machen. Und ich finde das so schade.
Ja, ist auch mega schade. Deswegen hat man, glaube ich, auch häufig, wenn man selber jetzt irgendwie auf der Seite des Konsumierenden steht oder des Kunden, das Gefühl, dass Nachhaltigkeit häufig nur so drüber gestülpt wird. So, dass es nur so ist, so ein Button, oder so ein Aufkleber, Etikett drüber geklebt über das Produkt. Wir sind nachhaltig, kauf uns.
Das ist Greenwashing.
Ja. Ja.
Das ist ein ganzes Teil auch von was wir jetzt schlecht machen. Und das, es ist wirklich, also Greenwashing per Definition, das ist, du sagst, dass du etwas für Nachhaltigkeit machst, aber du machst es nicht.
Ja.
Und ich glaube, das ein Ziel von dem Studiengang auch ist, dass wir dann verantwortliche Manager sind, die das vermeiden.
Mhm.
Also ich glaube, das ist die Hoffnung, die sie haben mit uns,
ja.
Dass wir wirklich Nachhaltigkeit so vorantreiben können.
Mhm.
Macht das Sinn?
Ja, dass es verinnerlicht habt und dann auch weitergebt, ja, automatisch in, ja, eurer Arbeit. Ja.
Ja.
Ich finde das super spannend, weil ich habe mich ein bisschen gefragt, wer stellt euch ein? Also es klingt jetzt so voll kritisch und böse, aber ich meine es gar nicht so.
Nein, das ist eine gute Frage. Wir haben uns auch gedacht.
Das fragen sich auch manche, die es jetzt vielleicht anfangen wollen zu studieren. Weil ich denke mir halt, entweder Unternehmen sind schon nachhaltig, die brauchen dann in Anführungszeichen niemanden mehr, der ihnen denn es wird Nachfolger gesucht, aber die brauchen niemanden, der das neu für sie denkt.
Ja.
Oder es gibt Unternehmen, die wollen gar nicht nachhaltig werden, also stellen die auch niemanden ein, der die Struktur verändert, weil es kostet ja dann Geld, was zu verändern.
Ja.
Das heißt, eigentlich kommt nur die Kategorie Unternehmen in Frage, die was verändern will, aber nicht weiß, wie das geht und dann jemanden braucht, oder?
Das stimmt. Also es ist auch, also der Studiengang, sind wir ein Jahr dann Vollzeit am Studieren. Und das ist das erste Jahr. Und dann zweite Jahr sind wir auch in Unternehmen. Und das war für uns auch eine Herausforderung, diese Alternance zu finden. Also das ist eine Art Werkstudent.
Ja.
Aber das ist dann, also Anwesenheit ist Pflicht. Das ist nur der Unterschied. Aber ja, zu deiner Frage. Es gibt Unternehmen, die nur die Berichte veröffentlichen wollen, weil das ist Pflicht und sie müssen das. Mhm. Und dann brauchen sie auch die Leute, um das vorzubereiten. Aber dann gibt es auch die Unternehmen, die wissen, dass ihre Rohstoffe nicht mehr verfügbar werden.
Mhm.
Wir hatten den Fall hier letztes Semester das zweite Semester in Offenburg, wo ein Unternehmen uns besuchen hat. Sie machen so Farbpigmente für Farben.
Ja.
Und das ist dann von verschiedenen Steinen.
Ja.
Und was sie schon wissen, ist, dass in einem Jahrhundert werden diese Steine wirklich weniger verfügbar werden.
Ja.
Und dann ist die Frage, wie können wir jetzt unsere Geschäftsmodelle umgestalten, damit wir in 200 Jahren noch leben.
Ja.
Und ich glaube, dafür sind wir auch hier. Also einfach um anders zu denken, um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und nicht nur um Nachhaltigkeit in der Ecke zu machen, sondern wirklich, wie können wir Nachhaltigkeit als Motor von Business haben.
Ja, ist auf jeden Fall super wichtig. Ich kann mich daran erinnern, in der einen oder anderen Architekturvorlesung vor langer Zeit auch so einen Fall gehört zu haben, oder was heißt ein Fall, aber damals so 2019 hat halt total die Branche beschäftigt, dass Beton halt ausgeht, beziehungsweise der Sand, und es ist jetzt nicht irgendwie so der Sand, der irgendwie an der Ostsee rumliegt, sondern es braucht sehr, sehr feinen Sand, der dann irgendwie in nur ganz bestimmten Gebieten auf der Welt abgebaut werden kann, und das ist halt jetzt irgendwann erschöpft. Und wenn man sich so anschaut, ist Beton ja ein unfassbar toller Baustoff, weil er so vielseitig ist und auch bauphysikalisch so viel leisten kann. Also der moderne Bau, wie wir ihn kennen, mit den Hochhäusern und so weiter, geht nur mit Beton.
Ja.
Und dann war die Architekturbranche so, das ist jetzt aber blöd.
Ja.
Und die haben dann tatsächlich sich mit Richtung Holzleichtbau orientiert und so ein bisschen angefangen anzudenken mit Carbonfasern und 3D-Druck und so. Das fand ich super spannend.
Ja.
Ja.
Das ist das gleiche Problem mit Öl.
Ja.
Weil, okay, es verschmutzt, das wissen wir alle, aber das ist sicher ein Problem. Aber andererseits, in mehreren Jahren wird es viel weniger Öl geben. es wird teurer und unsere ganze Wirtschaft ist auf Öl gebaut. Und dann was passiert?
Ja. Wobei das ja ganz interessant ist, weil man das Gefühl hat, politisch geht es gerade in eine andere Richtung. Also ich habe eher das Gefühl, dass Leute, es ist out, nachhaltig zu sein, wenn man das so sagen kann.
Ja, 100%. Also ich glaube, das war wirklich das Ding in Corona-Zeit. Also ich erinnere mich an das erste Lockdown, das war überall.
Ja.
Weil es in unserem Leben so prägnant war.
Mhm.
Und jetzt ist es weniger prägnant. Es gibt Kriege, es gibt Trump, es gibt tausende Probleme auf der Welt. Und das ist jetzt mehr dringend. Aber das bedeutet nicht, dass es nicht mehr wichtig ist.
Ja, dass das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz dann weg ist. Ja.
Ja.
Ja, wir haben irgendwie nur den Kopf jetzt für andere Sachen und dann, aber das kennt man ja, wenn man in der Prüfungsphase ist, denkt man nicht drüber nach, was mit dem Stromanbieter oder so gerade abgeht, sondern da will man nur seine Klausuren schreiben. Ja. Ja, das, man kann es den Leuten nicht vorwerfen, aber es ist natürlich trotzdem wichtig, noch über Nachhaltigkeit nachzudenken und vielleicht auch was in dem Bereich zu tun. Ne?
Ja, ja.
Auf jeden Fall.
Und vielleicht noch zu deiner ersten Frage. Also ja, klar, das ist ein Studiengang über Nachhaltigkeit, aber das ist auch ein Studiengang über Management.
Mhm.
Das heißt, wir sind, auch wenn wir am Ende keine Nachhaltigkeit machen, was ich wirklich nicht will, es ist trotzdem eine Masterin in Management. Ja,
ja, total. Ich habe auch gesehen, im Modulhandbuch ist es sehr gleichmäßig aufgeteilt. Also es gibt ja auch diesen Technologiebereich und es ist ja wirklich in die drei, also es ist ja wirklich gedrittelt.
Ja,
also,
ja. Und das ist gut, weil also zum Beispiel ich komme wirklich nicht von einem technischen Feld und das war ganz neu für mich und ich bin froh, dass ich das gemacht habe, aber das war nicht einfach.
Fast, glaube ich.
Ja.
Ja.
Und hier zum Beispiel bei der HSO, das sind fast Ingenieurvorlesungen, vielleicht von dem ersten Jahr vom Bachelor, aber also trotzdem neu. Und ich war froh, dass es auch die so Business-Vorlesungen gibt, um zu kompensieren.
Ja.
Ja.
Ja, das glaube ich. Das wäre ja auch eine Frage von mir gewesen, ob du das eher als Fluch oder als Segen empfindest, dass es halt diese Dreiteilung gibt.
Ich finde es super wichtig, dass es die drei gibt, weil man kann nicht Nachhaltigkeit machen, wenn wir die Technik nicht verstehen.
Ja, klar.
Das ist total unmöglich.
Ja.
Ja.
Ja. Super schön, dass du da nochmal drauf eingegangen bist. Genau, also ich glaube, wir haben jetzt über so viele Sachen geredet, über wie man Lebensmittel irgendwie nachhaltig in seinem Kühlschrank lagert und Nachhaltigkeit im Allgemeinen, warum das wichtig ist und so und auch über den Studiengang. Ich fand es richtig schön. Willst du jetzt vielleicht noch auflösen zum Schluss, um so ein rundes, in dem die drei Emojis?
Also Erd war einfach für unsere Planete.
Ja.
Das Herz dann ist, weil Nachhaltigkeit, sicher, es gibt diese Umweltsäule, es gibt auch das Profitsäule, aber es gibt auch das soziale Säule.
Mhm.
Ich glaube, das geht oft vermisst. Und dann die Erdbeere waren einfach für Food Buddy.
Ja, super schön, ja. Ja, es hat mich sehr gefreut. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst.
Danke, es hat mich auch gefreut.
Ja. Genau, und danke, dass ihr da wart und uns zugehört habt. Und ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Macht's gut, ciao.